Mein Wunsch wäre einfach, dass diese Art wirklich dieser engen interdisziplinären Zusammenarbeit, die wir hier jetzt auch erleben dürfen, mit entsprechenden Erfolgen sich eigentlich auch ja routinemäßig in allen Bereichen des Krankenhausdaseins eben so etablieren könnte.
Willkommen zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung Patient im Mittelpunkt. Heute spricht Tanja Brunner mit Dr. Björn-Erik Welge, Chirurg am Hamburger Universitätsklinikum und Freya Brodersen, sogenannte ERAS-Nurse am UKE. Die beiden erläutern das multidisziplinäre ERAS-Projekt. Dessen Ziel? Eine verbesserte und schnellere Genesung nach Operationen.
Hallo Frau Brodersen, hallo Herr Dr. Welge. Die Jury des Lofert-Preises 2021 hat Ihr Projekt, das multidisziplinäre ERAS-Team des UKE Hamburg-Eppendorf, lobend erwähnt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Können Sie uns zur Einführung kurz erzählen, wofür steht die Abkürzung ERAS und was verbirgt sich dahinter genau?
ERAS ist wie ganz vieles in der Medizin leider mal wieder eine englische Abkürzung und heißt Enhanced Recovery After Surgery. Und das bedeutet so viel wie die verbesserte Genesung nach der Operation. Das ist ein Programm letztendlich, was wir als Besonderheit als komplettes Team, also alle an dem Patienten arbeitenden Bereiche, sei es nun eben die Pflege oder die Physiotherapie, Ernährungstherapie, Apotheke letztendlich und natürlich auch die Chirurgen, Anästhesisten, alle zusammen ein Konzept haben wir uns überlegt, mit dem die Patienten durch ganz viele verschiedene Programmteile zu einer verbesserten Genesung gebracht werden sollen.
Okay, und seit wann gibt es ERAS am UKE? Können Sie da eine kurze Historie zusammenfassen, wie das
Na
entstanden
klar, also
ist?
wir haben 2015 damit angefangen, so die ersten Konzepte zu stricken und unser Team zu formieren. Und das Ganze hat dann bis letztendlich Anfang 2016 gedauert, dass wir mit dem ersten ERAS-Patienten starten konnten.
Worin liegt denn die Besonderheit des ERAS-Konzeptes im Vergleich zur üblichen Betreuung, also zur Regelversorgung von Patientinnen und Patienten mit komplexen chirurgischen Eingriffen?
Ja, beim Enhanced Recovery After Surgery Programm ist eine große Besonderheit, dass die Patienten ganz besonders in ihre Behandlung mit eingebunden werden. Also sie werden präoperativ bereits geschult, gut vorbereitet und für die entsprechenden Operationen existieren sehr, sehr standardisierte Fahrpläne, die größtenteils eben auf evidenzbasierten Maßnahmen beruhen und so dass eine sehr standardisierte Versorgung erfolgt, ohne aber die Patienten dabei aus den Augen zu verlieren.
Sie sagten es gerade schon, Sie fordern von den Patienten, dass sie eine aktive Rolle einnehmen, vor allem in den Bereichen Ernährung und Bewegung. Erfüllen denn alle Patienten diese Aufgabe und ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ist. Und was passiert, wenn Sie nicht aktiv mitmachen?
Ja, das ist tatsächlich, es ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, wenn man den Patienten auf Augenhöhe begegnet und versucht, dort eine partizipative Haltung auch zu fördern, bereits im Vorfeld der Operation und den Patienten eben auch den Nutzen deutlich macht, dann sind viele Patienten doch bereit, sich auch aktiv zu beteiligen. Also allein die Message, Sie können uns helfen, Ihnen zu helfen. Und wenn Sie mitarbeiten, dann werden Sie schneller gesund, Sie haben weniger Komplikationen und es geht schneller nach Hause. Das ist ein großer Motivator für eigentlich alle Patientinnen und Patienten. Gemeinsam finden wir da eigentlich immer einen Weg.
Im Zentrum des Programmes steht ja zum einen das interdisziplinäre ERAS-Team, zum anderen die ERAS-Nurse. Zum Stichwort interdisziplinär. Wie sieht die Arbeit des ERAS-Teams aus und besonders der ERAS-Nurse bei einem bestimmten chirurgischen Eingriff? Könnten Sie uns anhand einer hypothetischen Patientin oder Patienten kurz schildern, wie die Versorgung abläuft, so ganz plastisch?
Ja, wir können uns einfach mal einen Patienten vorstellen, der an der Bauchspeicheldrüse operiert wird. Im Idealfall erfolgt dann natürlich einmal die Indikationsstellung für die Operation durch den Chirurgen oder die Chirurgin. Sobald das erfolgt ist, gibt es einmal die Information an die ERAS-Nurse, dass dieser Patient im Idealfall mit einer Vorlaufzeit von 7 bis 14 Tagen operiert wird. Und dann findet eine interprofessionelle Schulung des Patienten statt. Die ist durch die Pflegefachperson, durch die ERAS-Nurse geleitet. Und hinzu kommt eine Kollegin oder ein Kollege aus der Ernährungsberatung und eine Kollegin oder ein Kollege aus der Physiotherapie. Anschließend wird der Patient geschult, er wird gut vorbereitet auf die Operation, Mangelernährungszustände werden ausgeglichen, er bekommt Übungen für zu Hause mit, um sich gut vorzubereiten mit dem Motto, je fitter in die OP, desto fitter auch danach. Im Rahmen dessen hat er jederzeit eigentlich die Möglichkeit, im Vorfeld der Operation, wenn er Fragen hat, sich nochmal an die ERAS-Nurse zu wenden. Und sie ist somit eigentlich über den ganzen Verlauf auch seine Bezugsperson. Am Tag vor der Operation werden die meisten Patientinnen und Patienten schon aufgenommen vor einer Bauchspeicheldrüsenoperation. Es gibt keine Darmvorbereitung mehr oder ähnliches, sondern die Patienten dürfen wirklich eigentlich den gesamten Tag vor der Operation essen, bis 6 Stunden vor OP. Es darf bis 2 Stunden vor Operation Flüssigkeit getrunken werden. Hinzu kommt noch das sogenannte Carb-Loading, um postoperativen Stressmetabolismus entgegenzuwirken. Intraoperativ kann, glaube ich, Dr. Welge da am besten noch was zu erzählen.
Also wir bekommen natürlich eben den hervorragend vorbereiteten Patienten dann in den OP, versuchen natürlich möglichst mit minimalinvasiver, also Schlüssellochchirurgie, sofern es denn möglich ist, eben den Patienten zu behandeln. Ganz wichtig ist aber da auch die Zusammenarbeit mit den Narkoseärzten. Also die Anästhesisten haben natürlich in der Operation auch einen ganz großen Stellenwert am Gelingen des ERAS-Konzeptes und sind natürlich auch Teil des ERAS-Teams. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass für die Patienten ein möglichst flüssigkeitssparendes Narkoseverfahren gewählt wird. Das heißt, dass die Patienten nur so viel wie nötig Flüssigkeit bekommen, weil diese Flüssigkeit eben nach der Operation auch wieder von den Patienten ausgeschieden werden muss. Die lagert sich halt überall an, gibt dicke Beine zum Beispiel oder eben auch im Darm, dass der sich eben mit Flüssigkeit volllagert und entsprechend halt zum Beispiel Stuhlgang deutlich schwieriger in Gang kommt nach so einer Operation und entsprechend mehr Beschwerden macht. Auch ein weiterer Faktor ist, dass wir uns in der Operation dann ein möglichst vielschichtiges Schmerzkonzept überlegen, dass wir zum Beispiel mit neben den Medikamenten mit Schmerzkathetern arbeiten, die auch an Ort und Stelle, wo der Schmerz entsteht, entsprechend wirken sollen und auch nach der Operation eben den Einsatz von hemmenden und schwächenden Schmerzmitteln entsprechend reduzieren sollen, sodass die Patienten halt möglichst schnell fit werden können. Und dann nach der Operation kommt der für den Patienten wichtigste Teil, aber da würde ich gerne nochmal das Wort zurückgeben an Frau Brodersen.
Genau, anschließend kommen die Patienten meistens für einen Moment auf die Überwachungsstation und sobald sie eigentlich wach sind, geht dann die Arbeit los. Nicht nur für uns, sondern vor allem eben auch für die Patientinnen und Patienten. Sie werden durch unsere Kollegen der Physiotherapie 2x täglich behandelt. Es werden Tagesziele mit den Patienten vereinbart. Also was möchte ich am nächsten Tag können? Was will ich erreichen? Die ERAS-Nurse visitiert die Patienten täglich, zusätzlich zu den medizinischen Kollegen, zu den Ärztinnen und Ärzten. Und die Patienten erhalten ein Tagebuch. In diesem Tagebuch wird der Genesungsfortschritt dokumentiert und wir sehen auch, an welchen Stellen es eigentlich noch hakt, also was sind die Probleme für die Patientinnen und Patienten. Die ERAS-Nurse kann dann an ihrem klinischen oder im Rahmen ihres klinischen Urteilsvermögens eigentlich einschätzen, was braucht dieser Patient, um sich besser erholen zu können und dementsprechend kommunizieren und Maßnahmen planen. Alle Patienten, wenn wir jetzt bei der Operation an der Bauchspeicheldrüse bleiben, bekommen sobald sie soweit sind, eine Ernährungsberatung. Es ist inzwischen zum Glück nicht mehr so, dass die Patienten eine Woche lang eine Brühe bekommen, sondern sie dürfen schon sehr schnell wieder essen, damit sie auch tatsächlich nicht so abbauen und damit unser Darm eben auch seine gewohnte Funktion wieder aufnimmt. Das heißt, eigentlich werden die Patienten schon im Krankenhaus so gut vorbereitet, dass sie sich auch sicher fühlen, schneller wieder nach Hause zu gehen.
In Ihrer Bewerbung um den Lofat-Preis schreiben Sie, dass im Vergleich mit der historischen Vergleichsgruppe die durchschnittliche Krankenhausverweildauer bei Patienten, die an der Bauchspeicheldrüse operiert werden, um 4,7 Tage reduziert werden konnte. Was sind dann genau die Ursachen für diesen Erfolg?
Es ist letztendlich ein ganz vielschichtiges Konzept. Also letztendlich dadurch, dass wir eben den Behandlungsablauf in dem Team wirklich standardisiert haben, aber auch das Verständnis zwischen den einzelnen Disziplinen verbessert haben, können wir eben auch von allen Seiten her positiv auf den Verlauf einwirken. Es geht natürlich eben darum, dass die Patienten zum Beispiel schneller wieder mobil sind. Das ist einfach ein Faktor. Und die Mobilität ist natürlich Grundlage dafür, dass Patienten auch entlassen werden können. Das ist genauso dass sie schmerzarm sind und genauso, dass sie halt ganz normal wieder essen können und trinken können. Also einfach die Basisfunktionen des Körpers wieder gegeben sind. Aber auch sicherlich dazu beitragend ist eben, dass wir als Team mit einer Stimme auf den Patienten motivierend einwirken, eben auch seine Möglichkeiten und Maßnahmen zu ergreifen. Und entsprechend versuchen wir freundlich motivierend, wie gesagt, das Ganze voranzutreiben und den Patienten damit einzubinden. Und das ist sicherlich nicht der ein oder andere Faktor. Also ein Protokoll besteht so aus 37 Einzelpunkten zum Beispiel. Das ist sicherlich für jeden Patienten etwas anders gelagert, was ihn da vorangebracht hat. Aber letztendlich 4 Tage weniger im Krankenhaus, das ist natürlich schon eine Aussage, muss man ganz klar sagen.
Das stimmt, da haben Sie recht. Sie haben ja auch geschrieben, dass Sie mit der Ausweitung auf weitere chirurgische Eingriffe begonnen haben, zum Beispiel in der Gynäkologie und in der Herzchirurgie. Welche chirurgischen Eingriffe sind denn weiter naheliegende Kandidaten für die Anwendung des ERAS-Konzeptes? Beziehungsweise hat der Ansatz eigentlich auch Grenzen? Also gibt es chirurgische Eingriffe, wo er nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann?
Es ist in der Tat so, dass wir zum Beispiel erstmal bei uns jetzt in der Allgemeinchirurgie angefangen. Wir haben halt mit der Bauchspeicheldrüse begonnen als eine Art der Operation, die wir sehr häufig durchführen, aber die auch eine Art der Operation ist, die potenziell mit Komplikationen verbunden sein kann. Das ist einfach, liegt in der Natur dieser Operation oder des Operationsgebietes. Das Ganze haben wir dann über die Leberchirurgie noch auf die Speiseröhrenchirurgie ausgeweitet. Jetzt sind noch Sarkome, also Weichteiltumore, mit dazugekommen. Und als nächster Schritt bei uns wären dann auch noch Darmoperationen mit dabei. Also man sieht daran, dass es lässt sich eigentlich auf alle Bereiche der chirurgischen Tätigkeit ausdehnen, grundsätzlich. Man sollte es aber eben Schritt für Schritt machen und nicht alles auf einmal. Die Gynäkologie, wie gesagt, die hat sehr großes Interesse daran auch gezeigt und auch entsprechend begonnen damit, genauso wie das Herzhaus. Und so gewinnen wir ein um die andere chirurgische Disziplin mit dazu. Weil letztendlich die Grundsätze, dass man Patienten einbindet oder auch, dass man das Ganze als Team eben bespricht und plant, das ist natürlich eben so einleuchtend erfolgreich, dass das gerne nachgeahmt wird und auch in anderen Bereichen erfolgreich umgesetzt wird. Es gibt entsprechend halt keine Limits dafür und es ist halt auch so, dass alle Patienten davon profitieren können. Es gibt also eben keine Patienten, die da jetzt aufgrund von bestimmten Erkrankungen ausgeschlossen werden müssen, weil jemand, der zum Beispiel schon vor der Operation Rollstuhlfahrer ist, den werden wir natürlich danach eben nicht mobiler schaffen als den Rollstuhl, das ist ganz klar, aber auch genau der profitiert genauso wie alle anderen davon, von den Maßnahmen, was eben den Verdauungstrakt angeht oder eben die Einbindung wie alle anderen. Genauso gibt's auch, das haben wir gesehen bei unseren Patienten, auch gerade die Älteren, auch die über 90-Jährigen, auch die profitieren von diesen Maßnahmen, genauso wie der 20-Jährige in ihren Möglichkeiten.
Und gibt es schon, vielleicht dürfen Sie das ja verraten, nächste Schritte des ERAS-Programms im UKE, also irgendwelche Planungen? Sie haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen, wie das ausgeweitet wird oder sogar an anderen Kliniken?
Durchaus. Also das Interesse ist deutschlandweit, europaweit und auch weltweit sehr groß und entsprechend betätigen wir uns da auch sehr intensiv als Ausbildungszentrum. Und letztendlich unser großes Wirken ist natürlich auch, dass wir immer besser werden wollen. Das ist so. Es gibt für viele Bereiche in der Chirurgie, gerade was eben diesen Genesungsprozess voranbringt, gibt es leider eben noch nicht genug wissenschaftliche Daten. Also was kann ein Patient, mit welchen Maßnahmen bringen wir ihn voran? Es gibt halt, dass wir basieren ja unsere Arbeit immer auf wissenschaftlichen Studien. Und letztendlich gibt es leider in diesem Bereich relativ wenig, was wir Gutes tun können für unsere Patienten. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Teil dieser ERAS-Arbeit, ist eben, dass wir die Daten sammeln und auswerten und entsprechend halt auch im Rahmen von Studien weltweit zugänglich machen können. Und dafür brauchen wir halt auch eben viele, viele Partnerkrankenhäuser, um die Daten zu generieren, damit wir halt unsere Arbeit verbessern können.
Da passt meine letzte Frage eigentlich genau dazu. Zum Abschluss würden wir gerne wissen, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft des ERAS-Projektes?
Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Es passt ganz gut zu dem, was Dr. Welge gerade sagte. Ich bin ja mit Leib und Seele Pflegende und auch das Feld der Pflegewissenschaften hier in Deutschland ist noch sehr, sehr rar. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich glaube, dass insbesondere wir natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf den Genesungsverlauf der Patientinnen und Patienten haben. Und wir brauchen ganz, ganz dringend pflegerische Evidenzen für die Versorgung. Und es wäre so wunderbar, wenn eben auch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse es irgendwann in die ERAS-Guidelines schaffen, also in diese Empfehlungen, in die Protokolle. Und da haben wir viel Arbeit vor uns, aber ich bin hochmotiviert. Das ist mein Wunsch.
Also mein Wunsch wäre einfach, dass diese Art wirklich dieser engen interdisziplinären Zusammenarbeit, die wir hier jetzt auch erleben dürfen, mit entsprechenden Erfolgen sich eigentlich auch ja, routinemäßig in allen Bereichen des Krankenhausdaseins eben so etablieren könnte, weil ich habe selten mehr gelernt über das, was meine Kollegen machen und leisten jeden Tag, als ich in der Zeit in diesem ERAS-Programm lernen durfte. Und das bringt wirklich nochmal einen ganz neuen Horizont auf und ermöglicht so viele neue Betätigungsfelder und wenn man dann eben noch diese Daten am Ende des Tages so erfolgreich dann vor sich liegen hat, das motiviert also das gesamte Team. Und das ist einfach etwas, was eigentlich absolut Standard sein sollte überall.
Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für dieses interessante Interview und alles Gute für Sie und das gesamte ERAS-Team.
Ganz vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.